Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Chinas Industrie bricht in den ersten Jahresmonaten im Zeichen der Corona-Krise ein. Aber Peking meldet, dass man die Epidemie im Griff habe. Gleich mehr dazu und mehr auch zur Frage, wie verlässlich eigentlich die Daten aus Peking sind. Verlässlich wissen wir, dass der Virus den Aktienmarkt weiter fest im Griff hat. Seit seinem Rekordhoch hat der DAX 40% verloren, gleich mehr aus dem Börsensaal dazu. Zunächst aber zu einer Branche, die an der Spitze der Corona Opfer steht, die Luftfahrt. Weltweit sagen Airlines Flüge ab, fahren den Betrieb auf Null oder kurz davor. Heute wird im Bundeswirtschaftsministerium über Hilfen für die Branche beraten. Nadine Lindner, was will man denn tun?
Ja, das ist der sogenannte Branchendialog, der seit 12 Uhr im Wirtschaftsministerium stattfindet. Da sitzen mit am Tisch Vertreter der Bundesregierung, Vertreter der Luftfahrtbranche, aber auch der Gewerkschaften. Um 14 Uhr, das heißt kurz nach Ende dieser Sendung, wird dann auch die Pressekonferenz stattfinden. Thomas Jatzombek, das ist der Luftverkehrskoordinator für die Bundesregierung und zentrale Figur auch bei diesem Branchendialog, der hat vorab eine kurze Erklärung veröffentlicht. Er hat nochmal betont, dass die Luftverkehrsbranche unvermittelt und unverschuldet einer harten Belastungsprobe ausgesetzt ist und die Bundesregierung an der Seite der Luftfahrtunternehmen, aber auch derer Beschäftigten steht. Und das Ziel ist es der Bundesregierung heute Vormittag, dauerhafte Schäden abzuwenden. Das ist die Zielstellung. Die Frage ist, wie kann das erreicht werden? Da liegen einige Instrumentarien auf dem Tisch. Da ist zum einen das Thema Kurzarbeit und auch Liquiditätshilfen. Da soll darüber gesprochen werden, wie die konkrete Ausgestaltung aussehen kann. Ein Ziel dieses Branchendialogs im Wirtschaftsministerium ist es auch, nochmal aus erster Hand zu hören, das heißt von den Branchenvertretern zu hören, wie die Situation genau eingeschätzt wird, die sich ja dramatisch und auch drastisch verändert. Das heißt aus Reihen der Industrie, aber auch aus Reihen der Gewerkschaften. Zentrale Frage wird dann sein, wie lange reichen eigentlich die Reserven der Luftfahrtindustrie? Und eine weitere zentrale Frage ist, wie kann der Staat helfen? Zu den genannten Instrumenten Kurzarbeit und Liquidität könnte es dann noch um die Luftverkehrssteuer beziehungsweise auch um die Ticketsteuer gehen. Da könnte es Bewegung und Erleichterungen geben. Eigentlich hatte sich ja die Bundesregierung darauf geeinigt, die Luftverkehrssteuer zum 1. April je nach Reisedistanz zu erhöhen, um rund 6 Euro beziehungsweise bis 17 Euro. Und jetzt ist die Frage, ob das nicht ausgesetzt beziehungsweise auch gestundet wird.
Wenn Sie ganz kurz noch zusammentragen, was gab es so an schlechten Nachrichten aus der Branche, gab oder gibt es? Frau Lindner, das scheint im Moment die Leitung zusammenzubrechen. Frau Lindner, wenn ich die Anschlussfrage stelle, nach der ja dem Luftverkehr manchmal Maßnahmen auf europäischer Ebene mehr helfen als solche auf nationaler Ebene. Ein paar Ideen, Pläne gibt es aus Brüssel bereits. Können Sie das noch beantworten? Nee, leider ist die Leitung zu Nadine Lindner zusammengebrochen. Ich denke, das werden wir nicht mehr aufholen können und würde das Thema weiterleiten in den Frankfurter Börsensaal. Stillstand beim Fliegen, eng verwandt damit auch Stillstand beim Reisen. Die Epidemie zwingt ja auch die Tourismusbranche in die Knie. Damit geht es in den Frankfurter Börsensaal zu Sebastian Schreiber. Herr Schreiber, bestes Beispiel TUI. Gerade erst der große Profiteur der Pleite des Konkurrenten Thomas Cook und jetzt das Reisegeschäft bis auf Weiteres eingestellt und es sollen Staatshilfen beantragt werden. Wie geht es also weiter mit der Reisebranche in Corona-Zeiten? Sebastian Schreiber, Sie haben da Einschätzungen eines Experten eingeholt.
Ja, das stimmt, Birgit Becker. Die Reise- und Tourismusbranche ist unmittelbar betroffen. Dazu habe ich vor der Sendung mit Christian Buhr gesprochen. Er ist Professor für Tourismuswirtschaft an der Hochschule in Heilbronn. Von ihm wollte ich wissen, wie dramatisch die Lage für TUI und die anderen Veranstalter derzeit ist.
Die Reiseveranstalter grundsätzlich, nicht nur die TUI, haben natürlich die Schwierigkeit zurzeit, dass sie keine Reisen verkaufen, weil wir zweierlei Probleme haben. Erstens, die Leute vielleicht gar nicht reisen wollen. Und das Zweite, aber viel größere, ist, dass ja die Länder, in denen gereist werden könnte, die Tore dicht machen. Das heißt also, sie können gar nicht mehr anbieten, in die sogenannten Destinationen, Ferndestinationen zu reisen. Das bedeutet für eine TUI, sie verkaufen zurzeit keine Reisen. Und es gibt auch schwer Prognosen zu machen, wie die Reiseentwicklung für diesen Sommer sein wird.
Was können denn die Unternehmen aus dieser Branche tun, um sich in diesen Zeiten noch über Wasser halten zu können?
Also die Maßnahmen sind ja jetzt schon mal initiiert, Kurzarbeit. Ich gehe auch davon aus, dass das eine oder andere Hotel Mitarbeiter entlässt. Also nicht nur, dass sie nicht bereit sind, auf Kurzarbeit zu gehen, sondern sie einfach auch entlassen wird. Hotels werden versuchen, die Betriebe, wenn sie eine gewisse Kostendeckung nicht mehr haben, zu schließen. Ich rate den Betrieben, geht auf eure Vermieter, geht aufs Kapital, geht auf die Banken zu und sagt, Leute, ihr könnt also jetzt den kompletten Shutdown haben, dann haben wir einen insolventen Betrieb vor uns. Oder wir gehen gemeinschaftlich in die Krise hinein. Mut zur Kommunikation, Mut mit allen Betroffenen, die Zulieferer sind etc. zu sprechen, um gemeinsam durch diese Krise zu kommen.
Die Bundesregierung hat Hilfe in Aussicht gestellt in Form von staatlichen Krediten. Ist das eine Maßnahme, die aus Ihrer Sicht da zielführend ist?
Sie ist zumindest liquiditätsfördernd für den Betrieb, aber irgendwann muss ja auch ein Kredit zurückgezahlt werden. Und das ist natürlich genau die Schwierigkeit, die wir haben. Wenn ich mich jetzt operativ mit einem immensen Kredit belaste, muss ich den irgendwann mal in den nächsten 10 Jahren trotzdem zurückzahlen. Ich bin der Meinung, wir müssen umfangreichere Programme machen. Die Bundesregierung hat insbesondere Hotel und Gastronomie die Chance, die Mehrwertsteuer jetzt drastisch anzupassen. Ich bin auch der Meinung, dass wir Steuersenkungen machen müssen. Ich meine auch ganz klar, wir müssen die Ausfälle überlegen, sie zu kompensieren, so wie es in Österreich und Italien und in Spanien aufgrund der Ausnahmezustände passiert. Dort werden Hotelbetriebe und Gastrobetriebe ihren Ausfall kompensiert bekommen. Dass das natürlich ein langer bürokratischer Weg ist, ist auch klar, aber dennoch müssen hier deutlichere Signale kommen, um unsere Wirtschaft zu unterstützen.
Derzeit ist ja noch völlig unklar, wie lange diese Phase anhält. Was ist denn Ihre Prognose? Sie haben schon angesprochen, es wird möglicherweise zu Schließungen kommen, zu Entlassungen kommen. Wo ist denn aus Ihrer Sicht so ein bisschen die kritische Marke, bei der es für die Unternehmen dann einfach nicht mehr möglich sein wird, weiterzumachen?
Jetzt müssen wir unterscheiden, was für Unternehmen. Die Klein- und Kleinstbetriebe, also der Gastronom, um die Ecke, der wird ganz massive Schwierigkeiten kriegen, wenn er keine Lebensmittel mehr verkaufen kann und sie auch nicht bekommt. Und für den ist das maximal in 2 Monaten und dann hat er ein Problem. Die Mittelständler und Größenunternehmen werden es vielleicht 3 Monate schaffen, aber auch dann wird es für einen Betrieb eng, weil die Kostenuhr muss angehalten werden. Also wenn es noch im Mai und im Juni geht, weiß ich nicht, was die Bundesregierung tut, um dem Versprechen des Wirtschaftsministers wegen des Coronavirus wird keiner entlassen, wirklich entgegenwirken zu können. Dem stehe ich sehr kritisch gegenüber. Da muss die Politik mehr machen als dieses Handlungspaket, was sie bisher angeboten hat.
Christian Buhr war das, Professor für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Heilbronn. Mit ihm habe ich vor der Sendung per Internetschalte ins Homeoffice gesprochen.
Wie das in diesen Tagen auch angemessen ist. Schwierige Zeiten also für die Reisebranche, für die Fluggesellschaften. Sebastian Schreiber, diese trüben Einschätzungen, die passen nun ziemlich gut zur Tagesverfassung am Aktienmarkt.
Das stimmt, der Ausverkauf geht weiter, der DAX setzt seinen Abwärtstrend fort, es geht massiv bergab, wie schon in der vergangenen Woche sind die Verluste heftig, der DAX ist unter die Marke von 9.000 Punkten gefallen und steht derzeit bei einem Stand von 8.346 Punkten, das ist ein Minus von 9,6% und wenn man da mal auf die Tafel hier im Börsensaal guckt, dann sieht es auch nicht so aus, als wenn der DAX diesen Abwärtstrend heute zumindest so schnell dann noch umkehren könnte.
Nun kann man ja nicht sagen, dass nichts passiert, um der Corona-Krise zu begegnen. Da gibt es die Hilfsprogramme aus Berlin und Brüssel, vorgestellt vor dem Wochenende. Es soll, eben berichtet, spezielle Hilfen geben für besonders belastete Branchen. Dann das konzertierte Vorgehen der wichtigsten Notenbanken der Welt. Die Fed, die zum zweiten Mal binnen 2 Wochen die Zinsen senkt. Das alles verpufft wirkungslos?
Zumindest hat diese Leitzinssenkung der US-Notenbank kurzfristig nicht für Entspannung gesorgt. Das sehen wir hier auch am deutschen Aktienmarkt. Ich habe die Zahlen eben genannt. Der DAX kann davon nicht profitieren. Es ist ein Versuch der Fed, die heimische Wirtschaft irgendwie zu retten, irgendwie zu stabilisieren. Auch ein Signal eben an die US-Unternehmen, dass ein starkes Wachstum möglich ist, sobald die Märkte sich eben beruhigen, auch wenn niemand weiß, wann das konkret der Fall sein wird. Es gibt eben auch Stimmen von Analysten, die in dieser überraschenden Leitzinssenkung eine panische Entscheidung sehen, die zeigt, wie nervös die US-Notenbank ist. Also da ging der Schuss möglicherweise auch erstmal nach hinten los, weil es eben gezeigt hat, wie drastisch die Situation ist.
Wen unter den Einzelwerten im DAX trifft es denn besonders?
Also es trifft heute im DAX alle Unternehmen, ganz besonders heftig trifft es Infineon, da stehen derzeit -18% zu Buche. Viele weitere Unternehmen verlieren im zweistelligen Bereich, Heidelberg Zement zum Beispiel, da geht es 15% bergab, genau wie beim Triebwerkshersteller MTU Aero. Also festzustellen ist, diese Verluste gehen durch alle Branchen. Der heutige Montag zeigt nochmal, wie umfassend diese Wirtschaftskrise bedingt durch die Corona-Pandemie mittlerweile ist.
Was es natürlich auch gibt, Unternehmen, für die Corona eine Chance ist. Wir berichten gleich über die Pharma- und Biotech-Unternehmen, die im Moment besonders interessant sind. Es gibt auch Unternehmen wie Drägerwerk, da schießt der Kurs geradezu nach oben.
Das stimmt, der Kurs sticht unter all diesen roten Zahlen, die wir auf den Bildschirmen sehen, heute wirklich raus. Drägerwerk ist so ziemlich das einzige Unternehmen, das heute zulegen kann. Das liegt an einem Großauftrag der Bundesregierung von unter anderem 10.000 Beatmungsgeräten, die da bestellt werden. Das beschert Drägerwerk heute im SDAX ein Plus um etwa 20%. Also Drägerwerk eines der wenigen Unternehmen, die da profitieren kann.
Blick noch auf die Anleihen an diesem Krisentag für die Aktien.
Die Umlaufrendite steigt an von -0,68% auf -0,6%.
Der Euro?
Der Euro kann nach der Zinsentscheidung der FED zulegen und hat zwischenzeitlich auch die Marke von $1,12 überschritten. Mittlerweile ist er wieder leicht gesunken. Die Gemeinschaftswährung liegt am Mittag bei $1,1178.
Und als letztes Datum der Goldpreis.
Ja, auch beim Gold, da geht es bergab. Die Feinunze kostet $1,472. Das ist ein Minus von etwa 4,8%.
Sebastian Schreiber war das aus dem Börsensaal. Vielen Dank. Eben kurz erwähnt, Pharma- und Biotech-Unternehmen, die es schaffen könnten, einen Impfstoff zu entwickeln, sind hochinteressant im Moment, nicht nur für Anleger. Am Wochenende gab es Medienberichte, nach denen sich Donald Trump höchst selbst für das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac interessieren soll, mit der Intention, einen exklusiven America-First-Impfstoff einzukaufen. Zwar dementierte die Firma überhaupt eine Offerte aus den USA erhalten zu haben, aber medienwirksam konnte anschließend Hauptanteilseigner Dietmar Hopp, SAP-Gründer und neuerdings bei einigen Fußballfans wenig beliebter Fußballmäzen, verkünden, dass er die Firma im Land halten werde. Unter viel Beifall geschah das dann. In Corona-Zeiten kann man also schnell ein Held werden. Allerdings noch muss ein Impfstoff erstmal gefunden werden und so schnell wird das wohl nicht gehen. Mischa Erhard dazu.
Das Tübinger Biopharmaunternehmen CureVac ist nur einer der Hoffnungsträger, möglichst schnell einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln zu können. Das Unternehmen weist die Behauptungen eines möglichen Verkaufes in die USA zurück. Man konzentriere sich mit aller Kraft weiter darauf, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, um Patienten weltweit zu erreichen.
Ja, es macht natürlich Sinn, weil es ja ein weltweites Thema. Insofern, ob Herr Trump da mit seinem American First da wirklich erfolgreich ist, das wird sich zeigen. Aber es kann natürlich dazu führen, dass der eine oder andere Wissenschaftler sich dann doch berufen fühlt, vielleicht in die USA umzusiedeln. Und insofern hätte Trump vielleicht auch damit das erreicht, was er wollte.
Sagt Pharmabranchenanalyst Uwe Treckmann von der Commerzbank. Allerdings dämpft die Pharmabranche Hoffnungen, einen möglichen Impfstoff schnell finden und auf den Markt bringen zu können. Großunternehmen wie Sanofi oder GlaxoSmithKline rechnen mit mindestens 1 oder 1,5 Jahren, bis es soweit sein könnte. Beide Konzerne gehören mit Pfizer und dem ebenfalls aus Amerika stammenden Merck-Konzern zu den führenden Unternehmen im Impfstoffgeschäft. Offenbar können sich überwiegend Großkonzerne noch die teure und langfristige Forschung leisten.
Gerade wenn man jetzt unter Zeitdruck was entwickeln muss, ehe es dann wirklich mal auf den Markt kommen kann, vergeht manchmal eine solche lange Zeit, dass dann vielleicht gar nicht mehr relevant ist. Und diese hohen Risiken werden teilweise nicht wirklich kompensiert durch die anschließenden Preise für die Impfstoffe. Das ist so ein kleines Drama in dieser Impfstoffindustrie.
Ein anderer Zweig der Pharmabranche versucht aktuell natürlich auch, wirksame Medikamente gegen das Coronavirus und die Lungenkrankheit Covid-19 zu finden. Auch hier aber ist der Weg nötiger Forschungen und Tests lang. Deswegen arbeiten die Entwicklungsabteilungen vieler Pharmafirmen an Medikamenten, die ursprünglich zur Behandlung anderer Erkrankungen entwickelt wurden und schon zugelassen sind.
Das heißt, man kennt deren Nebenwirkungsprofil sehr genau. Und die Hoffnung ist eben, dass da auch Wirkstoffe dabei sein könnten, die bei der Behandlung jetzt helfen. Zurzeit laufen über 50 Studien weltweit, natürlich vor allem in China. Da wird die Wirksamkeit überprüft, insgesamt aber ein eher unübersichtliches Feld.
Sagte Wissenschaftsjournalist Martin Winkelheide im Deutschlandfunk. Ein solches Medikament jedenfalls stammt auch aus den Forschungsabteilungen des amerikanischen Biotech-Konzerns Gilead. Der Wirkstoff wurde zum Einsatz gegen Ebola- und Marburg-Virus-Infektionen entwickelt. Egal, ob Impfstoff oder ein Medikament gegen das Virus und seine Ausbreitung, wer eine Lösung findet, wird Ruhm und Dank ernten. Und am Ende vielleicht auch Geld verdienen. Uwe Treckmann.
Wenn das immer noch im wahrsten Sinne des Wortes virulent ist, das Thema, dann wird man sicherlich da auch etwas verdienen können. Das klingt jetzt vielleicht für viele unethisch, aber so ist nun mal das Thema, weil die Firmen müssen ja irgendwo die Forschungskosten auch wieder reinbekommen. Abhängig ist das völlig vom Verlauf dieser Infektion. Sind die Infektionsraten noch sehr, sehr hoch oder mutiert es vielleicht sogar noch mal, dann wird man das mit Sicherheit stark kommerzialisieren können. Wenn nicht, dann kann es sein, dass das sozusagen wieder ein bisschen in den Schubladen verschwindet. Das ist heute noch nicht prognostizierbar in seriöser Weise.
Der Pharmaanalyst Uwe Treckmann war das am Ende des Beitrags von Mischa Erhardt. Wie zum Beginn der Sendung erwähnt, Peking meldet sinkende Infektionszahlen. Eine Botschaft, die innenpolitisch wohl auch dringend gebraucht wird. Denn ökonomisch hat die Corona-Epidemie einigen Schaden angerichtet. Axel Dorloff zu den Daten des Pekinger Statistikamtes.
Für China sind es die schlechtesten Wirtschaftszahlen seit Jahrzehnten. Laut Statistikamt ging die Industrieproduktion im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,5% zurück. Der Umsatz im Einzelhandel sackte mit über 20% ab. Die Anlageinvestitionen brachen um fast 25% ein. Hauptgrund: große Teile der chinesischen Wirtschaft liegen seit mehr als 7 Wochen aufgrund der vielen Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus praktisch lahm. Immer noch gibt es Arbeiter, die nicht in ihre Fabriken zurückkehren können, weil Reisebeschränkungen gelten oder sie in Quarantäne müssen. Immer noch stocken Produktionen in der Industrie, weil Arbeiter oder Einzelteile fehlen oder der Warentransport nicht funktioniert. Das Wirtschaftsleben in China läuft nur sehr langsam wieder an. Chinas Regierungsvertreter gehen zwar davon aus, dass der Höhepunkt der Epidemie im eigenen Land vorbei ist, aber Analysten warnen, es könne Monate dauern, bevor sich die chinesische Wirtschaft wieder normalisiert hat.
Axel Dorloff war das. Die Industrieproduktion in China im Januar und Februar, also in den ersten Corona-Monaten, eingebrochen um gut 13%. Experten haben ja häufig Zweifel an den offiziellen Daten der Behörden aus China. Daher habe ich die China-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Angela Stanzel, gefragt. Für wie verlässlich hält sie die Zahlen, die ökonomischen, aber auch die Corona-Zahlen?
Ja, also ich denke, dass die Daten sicher nah an der Realität sind, die jetzt rausgekommen sind. Wenn das anders wäre, dann würde China sich auch unglaubwürdig machen. Trotzdem ist es so, dass nach innen hin die chinesischen Medien weiterhin sehr optimistisch berichten von der Wiederaufnahme der Produktivität, auch sogar den besonders hart getroffenen Dienstleistungssektoren. Und gerade heute war auch ein Artikel in einer chinesischen Zeitschrift, in der gesagt wird, dass China kein Problem haben wird, das Ziel von selbst 6% Wachstum dieses Jahr zu erreichen. Also ich denke, dass die Zahlen, die jetzt rausgekommen sind, wie gesagt, nah an der Realität sein müssen, weil China sich sonst nicht besonders glaubwürdig nach außen hin machen würde. Aber nach innen hin gibt es weiterhin diesen Optimismus, an dem man doch starke Zweifel haben sollte.
Und an dieser Zielprojektion zu 6% Wachstum zu kommen, daran haben Sie Zweifel?
Daran habe ich sehr große Zweifel. Das wird auch von vielen Wirtschaftsexperten bestätigt, dass aufgrund dessen, dass es jetzt bereits im ersten Quartal oder wahrscheinlich auch im ersten Halbjahr kaum Wachstum gegeben hat, dieses Ziel von 6% sehr schwer ist einzuhalten, fast unmöglich ist einzuhalten. Es wäre ja auch ohne die Krise schon schwer gewesen, für China an diesem Ziel festzuhalten, wenn man bedenkt, dass das Wachstum jährlich sich verringert hat in den letzten Jahren. Wahrscheinlicher ist eher ein Wachstum um 5% oder sogar noch weniger.
Wenn wir jetzt grundsätzlich nach der Verlässlichkeit chinesischer Daten fragen, also nach der Verlässlichkeit der Angabe von ökonomischen Informationen, wie wir sie jetzt auch haben mit den Daten vom Pekinger Statistikamt, wie verlässlich, wie nah an der Realität sind die grundsätzlich?
Das Problem ist natürlich, dass in China schon vor der Coronavirus-Krise amtliche Daten politischen Gründen manipuliert wurden. Das ist auch bekannt. Man muss immer so ein bisschen abwägen, und vergleichen, was kommt aus China und was gibt zum Beispiel, was geben internationale Dateninstitute raus. Und irgendwo dazwischen findet man dann meistens die Wahrheit. Das wird jetzt noch viel mehr der Fall sein, wo die Zentralregierung in China mit aller Macht versucht, ein positives Bild von ihrem Krisenmanagement in der Coronavirus-Epidemie zu zeichnen. Also das Narrativ, das aus China kommt, ist nicht das, dass der Virus komplett besiegt wurde, aber dass in China die Krise in Griff bekommen wurde. Sagen wir mal so, nicht besiegt wurde, aber in Griff bekommen wurde. Das heißt, jetzt ist die nächste große Herausforderung für die Zentralregierung, sprich also die Kommunistische Partei in China, die wirtschaftliche Entwicklung wieder in Gang zu bringen. Und die Wiederaufnahme der Produktion, das ist jetzt das Thema in den Medien in China. Und das ist auch die politische Leitlinie in China geworden. Und das, gerade deswegen sind jegliche Zahlen, die jetzt in nächster Zeit aus China kommen, zur wirtschaftlichen Entwicklung auch mit großer Vorsicht zu genießen.
Was in der Corona-Krise nicht neu ist, aber jetzt neue und breite Aufmerksamkeit bekommen hat, das ist ein sogenannter Production Activity Tracker. Den hat Ende Februar die staatlich kontrollierte Investmentbank China International Capital Corporation eingeführt. PAT oder PAT abgekürzt. Da gucken jetzt in New York an der Wall Street alle drauf, ebenso wie in Frankfurt drauf geguckt wird oder in London. Was sagt denn dieser PAT aus? Wie verlässlich ist der?
Ja, das ziehe ich schon in Zweifel, denn man hat gleichzeitig selbst in chinesischen Medien gelesen, dass es zum Teil Fabriken gibt, in denen das Licht brennt und die Klimaanlagen laufen, aber eigentlich nichts dort passiert, aber alleine durch den Stromverbrauch wird die Fabrik schon als wieder laufend gerechnet. Das heißt also, wie verlässlich sind denn dann solche Berichte, wenn wir gleichzeitig selbst aus chinesischen Medien solche Geschichten hören? Ich denke, wie gesagt, es ist sehr wichtig, auch nach innen hin für die chinesische Regierung zu zeigen, dass es jetzt wieder losgeht. Das ist auch für die Psyche der Bevölkerung selber sehr wichtig. Und es kann auch sein, dass es dadurch zu so einer Kettenreaktion kommt, dadurch, dass man das Gefühl hat im Land, dass die Produktion jetzt wieder anläuft und die Krise gemanagt wird, richtig gemanagt wird, kann dadurch auch beispielsweise der Konsum wieder angekurbelt werden. Und dann kann sich tatsächlich die Wirtschaft auch wieder zumindest zu einem gewissen Grad wieder erholen. Also es steckt viel Strategie und Taktik hinter der Veröffentlichung solcher Narrative und solcher Daten. Aber ob das tatsächlich der Fall dann sein wird, das wird dann natürlich auch sehr stark von den globalen Entwicklungen abhängen. China ist ja auch gerade von einem Land wie Deutschland, aber global ganz stark eingebunden in die Wirtschaft. Und so wie es im Moment aussieht, kann auch das, was weltweit passiert, China ganz extrem in Mitleidenschaft ziehen. China braucht ja auch Konsumenten im Ausland, nicht nur im Inland. Und wenn hier niemand konsumiert, dann wird das schweren Effekt auf die chinesische Wirtschaft haben. Und das wiederum natürlich auch unsere Wirtschaft betreffen. Also wir sehen hier ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und das ist auch sehr besorgniserregend.
Angela Stanzel war das, die China-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik. Heute hat ja das Pekinger Statistikamt die Wirtschaftsdaten für Januar und Februar bekannt gegeben. Die Wirtschaftspresseschau blickt zurück auf das Corona-Hilfspaket der Bundesregierung.
Als ein richtiges und wichtiges Signal lobt das Handelsblatt die von der Bundesregierung zugesagten unbegrenzten Kreditprogramme zur Unterstützung der Wirtschaft. In den vergangenen Tagen waren auch international Zweifel aufgekommen, ob die Bundesregierung den Ernst der Lage erkannt hat. Mit ihrem Auftritt machten Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz am Freitag deutlich, sie hat es. Und die Regierung reagiert mit weitreichenden und angemessenen Maßnahmen. Das ist für die deutschen Unternehmen eine beruhigende Botschaft, aber auch für die europäische und globale Wirtschaft. Deutschland ist bereit, seinen Teil zur Bekämpfung dieser Krise zu leisten.
Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten Deutschland heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.